Willkommen in der Potenzialwerkstatt, deinem Podcast für persönliche und berufliche Potenzialentwicklung mit Andreas Nemeth. Hallo und herzlich willkommen, ganz lieben Gruß an euch da draußen. Hier ist die Potenzialwerkstatt und heute sind wir wieder zu dritt. Der liebe Andreas hat tief in seinem Adressbuch gekramt und hat wieder mal einen super spannenden, hochinteressanten Kontakt hier in die Potenzialwerkstatt gelotst. Es ist Thomas Heinemann, den wir gleich vorstellen. Zunächst begrüße ich erstmal natürlich den Potenzialentwickler Andreas Nemeth. Hallo lieber Andreas.
Ja, hallo lieber Nils, hallo ihr da draußen an den Hörern und natürlich hallo lieber Thomas. Ich freue mich riesig, dass wir uns nach all den Jahren wenigstens wieder via Bildschirm mal sehen.
Ja.
Und ich habe deine Geschichte und deine Laufbahn so von außen immer wahrgenommen und natürlich auch Filme besucht von dir und auf LinkedIn dich natürlich immer wieder gestalkt. Und bevor ich jetzt hier weiterspreche, werfe ich dir den Ball einfach zu und du stellst dich einfach mal ganz kurz selber vor, damit die Hörer wissen, wer heute mein ganz besonderer Gast ist, über den ich mich so freue.
Okay, also. Hallo an alle, hallo Nils, hallo Andreas und alle Zuhörer. Ich bin Thomas Heinemann, bin Regisseur, Autor und Produzent, also eigentlich im klassischen Sinne ein Filmemacher, also komplett. Ne? Nicht einfach nur Regisseur, sondern produziere die Filme auch und komme ursprünglich vom Theater. Ich habe mit einem kleinen Off-Theater in Würzburg angefangen und bin dann beim Film gelandet. Da bin ich jetzt auch schon über 20 Jahre.
Ja, ich grätsch da gleich mal rein. In diesem Theater waren wir natürlich mit unserer Tochter vor vielen, vielen Jahren, als die noch klein und jung war und fürs Kindertheater sich noch begeistert hat. Aber das Theater gibt es ja noch heute, haben wir ja festgestellt. Nur du leitest es gar nicht mehr. Ne? Genau.
Nee, ich leite das nicht mehr. Ich habe versucht, eine Zeit lang das parallel zu machen, aber das geht nicht, weil ich so viel unterwegs war, dass einfach keine Zeit blieb, sich da wirklich drum zu kümmern. Und wir haben ja rechtzeitig angefangen, auch also vom Kindertheater, das haben wir behalten, diese Sparte, aber dann eben Schauspiel, Musiktheater, Kabarett dazuzunehmen, sodass das wirklich ein gestandenes Theater war, als ich es abgegeben habe. Und jetzt macht es der ehemalige Cheftechniker und auch Schauspieler, der Sven. Vorher haben sie es zu fünft probiert. Das hat irgendwie nicht geklappt, weil irgendwie alle gedacht haben, das ist so viel Arbeit, das funktioniert nicht. Der Sven alleine schafft es, ich habe es ja auch geschafft, aber mit fünf Leuten wird es halt dann schwierig, weil wie das so ist in der Demokratie, ne? Jeder will dann irgendwas dazu sagen und dann wird es problematisch.
Ja.
Also Film und Theater ist eigentlich immer so, sollte eine sanfte Diktatur sein.
Gut.
Thomas, mich würde da kurz mal interessieren, wenn du sagst, du machst den kompletten Film von A bis Z, ne? Also von schreibst das Drehbuch, führst Regie, produzierst. Was davon ist für dich Arbeit? Ist irgendwas davon Arbeit oder ist alles Leidenschaft, alles Hobby? Oder sagst du, das eine ist so, muss ich leider machen, ne? Also wie würdest du das beschreiben?
Also ich höre daraus, dass das Wort Arbeit einen negativen Touch hat, ne, wenn du das so sagst.
Ja.
Also das, was ich am ungernsten mache, ist das Produzieren. Das heißt, diese lange Phase mit dem Gelder zu generieren. Ne? Also du musst ja einreichen bei Filmförderung, du musst Gespräche führen, du müsstest eigentlich wahnsinnig gut networken, was ich nicht kann. Du brauchst immer einen Sender, du brauchst verschiedene Filmförderungen, um überhaupt das ganze Geld zusammenzukriegen. Das ist das, was ich am allerwenigsten mag. Ne? Also wenn das dann alles mal steht, dann kann der ganze Finanzkram und so, das macht dann der Produktionsleiter und der Herstellungsleiter. Aber so dieses Gelder einsammeln, ne, und versuchen, die Leute, die Fördergremien davon zu überzeugen, dass dieser Film unbedingt gefördert werden muss, das ist das, was ich am wenigsten gern mache.
Kannst du uns mal beschreiben, wie deine Reise bis zum heutigen Tage aussah? Also wenn man das jetzt in so einem Chart sich anschauen würde, würdest du sagen, das ging immer so ein bisschen nach oben, es wurde immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen größer, immer ein bisschen spektakulärer? Oder war da auch mal irgendwann Rock Bottom zwischendurch, da hast du gesagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich alles hinschmeißen und dann kam doch irgendwie der große Auftrag. Wie würde dieses Bild aussehen?
Das ging immer nach oben. Ne? Das fing so mit 12 an und dann wird es immer größer und größer und größer. Und dann Corona hat uns echt reingerissen, weil danach auch irgendwie alles echt schwierig wurde. Auch mit der Finanzierung. Ne? Also da sind wir so, jetzt sind wir sogar so weit, dass ich jetzt noch Investoren suche, um die Finanzierung hinzustellen. Also es ist echt schwierig geworden und dann kam jetzt auch noch ein neuer Kultusminister. Es wird noch schwieriger. Also wir haben so 2020 haben wir so einen Bums gehabt, haben dann gedreht, aber eben wirklich auf Minimalflamme. Das Ding auch fertiggestellt, auf Festivals geschickt, war, sagen wir mal, künstlerisch erfolgreich, aber finanziell noch nicht. Das kann noch kommen, aber bis jetzt noch nicht. Aber ansonsten war es eigentlich immer so, dass es immer ein bisschen größer wurde. Also auch im Theater schon früher. Also wir haben angefangen mit Kindern und haben dann Jugendtheater dazu genommen. Dann wurde das erste Jugendtheaterstück gleich ein Hörspiel für den WDR. Dann kam Musiktheater dazu, CD-Produktionen, Festivalteilnahmen. Ja, dann Leute wie Erwin Pelzig oder H.G. Butzko oder Luise Kienseher, die Bavaria von München. Die haben alle bei mir angefangen. Und sind auch große Namen geworden. Ja, dann kam Film und dann die Budgets, also wenn man es jetzt an den Budgets misst, dann ist es nicht immer nach oben gegangen, sondern da hatten wir einen Film, der war ziemlich teuer, dann haben wir aber wieder günstiger produziert, was sinnvoller ist, weil das kenne ich aus dem Theater, je teurer du produzierst, desto weniger bleibt am Ende übrig.
Andreas, das ist ja so eine hochkreativer Sektor, in dem der Thomas tätig ist, ne? Und du als Potenzialentwickler versuchst ja, das Potenzial freizulegen, was, ich zitiere dich ja, in jedem von uns schlummert. Würdest du denn sagen, dass sich das in so Umfeldern irgendwie selber bestärkt? Also wenn jemand schon so im Kindesbein aus dem Theater kommt, würdest du dann sagen, da ist es auch ein bisschen leichter, irgendwie sein Potenzial zu finden und zu entfalten?
Ja, ob es leichter ist, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt Kreativität, das hatten wir ja schon auch mal bei anderen Folgen, ist natürlich schon ein Potenzialbooster in meinen Augen. Ne? Also wer da Zugang hat zu seinem kreativen Potenzial, denke ich, dem fällt es ja dann vielleicht doch etwas leichter als jetzt dem technokratisch angelegten Menschen an seine Potenziale ranzukommen. Ne? Also und vor allen Dingen, ich verbinde ja jetzt Kreativität auch mit Freiheit, mit geistiger Freiheit, mit gesellschaftlicher Freiheit. Und das sind in meinen Augen ja wunderbare Rahmenbedingungen, in denen sich Potenziale entfalten können. Je enger der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen, sowohl gesellschaftlich wie auch geistig, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, seine Potenziale auszubuddeln oder überhaupt zu entdecken auch. Und ich denke, ich kenne ja den Thomas schon seit sehr, sehr langer Zeit, als wir beide noch Jugendliche waren. Und er war einfach damals schon der kreativste Kopf, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen, in unserer Clique. Und vielleicht auch der durchgeknallteste. Und das war wahrscheinlich eine wunderbare Voraussetzung für seinen Weg.
Wann hast du das gemerkt, Thomas, dass dein Weg ein kreativer wird?
Also ich wusste es schon sehr früh. Ich wusste schon so mit 10, 11, dass ich auf jeden Fall schreiben werde. Es war noch nicht so ganz klar, also dass ich ein eigenes Theater haben würde, hätte ich nie gedacht. Und als ich das Theater hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben einen Film mache. Ne? Und dann ist da ein Set mit 50, 60 Leuten. Und also das war auch unvorstellbar, aber es war alles im Rahmen. Ich schlummerte da hinten, aber ich hätte das nicht gedacht, dass das möglich ist, dass ich das schaffe. Ne? Weil ich habe auch nicht konsequent darauf hingearbeitet. Es ist so, es hat sich so entwickelt. Von daher, meine Eltern, mein Vater war sehr kreativ als Bühnenbildner und so weiter, aber ich habe jetzt nicht so die Starthilfe gekriegt, wo man sagen könnte, okay, berühmtes Elternhaus, die ebnen dir den Weg. Dann gerade beim Film ist es sehr gut, wenn du die richtigen Connections hast und die richtigen Leute kennst. Beim Theater war das noch nicht so wichtig. Aber es war nie irgendwie so Ich wusste, dass ich das mache, aber es war nie, ich habe nie so konsequent darauf hingearbeitet.
Ist das, Andreas, ist das aus deiner Sicht so ein kleines Geheimnis auch zum Erfolg? Zu sagen, ist irgendwie auch nicht wollen und nicht planen und zu sagen, in 7,5 Jahren werde ich den ersten Kinofilm machen, so, sondern einfach zu sagen, es kommt, wie es kommt, ne? Und ich lasse auch so ein bisschen laufen.
Ja, also das entspricht ja ganz meiner Philosophie im Hier und Jetzt leben, ja, und einfach mal schauen, was jetzt so kommt. Und ich glaube, Thomas ist, aber korrigiere mich, Thomas, wenn es nicht stimmt, aber ist für mich ein wunderbares Beispiel, ja, wie man eben ja einfach mal losmarschiert und hat ja mit 12 Jahren, hast du, glaube ich, dein erstes Bühnenstück schon geschrieben. Mhm. Und es wurde, glaube ich, auch aufgeführt in Basel, glaube ich, oder? Wenn ich ja. richtig liege. Und ja. ja, und dann kam halt eins nach dem anderen, ne? Und das ist für mich ist das Leben eh nicht planbar, ne? Also vielleicht jetzt mal eine weniger positive oder traurige Geschichte hier reinzubringen, für dich, lieber Nils, als Fußballfan. Du hast es vielleicht mitbekommen, dass der Rainer Fisching bei uns hier in Bad Kissing leider mit dem Rad tödlich verunglückt ist. Jetzt war er ja oder ist er ja als Orthopädie Facharzt hier, hat er sich niedergelassen gehabt. Und das ist für mich jetzt wieder so ein Beispiel gewesen, ne? Du genieße den Tag, carpe diem, du weißt nicht, was morgen ist. Und ich denke auch, wenn man seine Potenziale entwickeln möchte, dann sollte man immer das jetzt tun und nicht sagen, in 10 Jahren möchte ich mal. Ne? Was ja sehr viele Menschen machen, die verschieben ja oft so ja ihr Glück oder ihre, was weiß ich, Me-Time auf später. Und ja, ich sage immer, Leute, macht's lieber jetzt. Und nutzt die Chancen und die Möglichkeiten, die sich euch jetzt bieten. Und Thomas ist für mich so jemand, der das so ja peu à peu auch gemacht hat. Oder liege ich falsch, lieber Thomas?
Nee, ich glaube, das ist schon richtig. Es ist vielleicht so, dass ich die Chancen, die auf dem Weg lagen oder die sich dann plötzlich aufgetan haben, dass ich die genutzt habe. Na, also ohne etwas wirklich konkret zu planen, habe ich die einfach genutzt und hatte dann keine Angst. Das ist vielleicht, also ich hatte schon ab und zu Angst. Ne? Also als ich das Theater aufgemacht habe, haben 2 Jahre umgebaut und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, ja, jetzt müssen wir aber langsam eröffnen und was mache ich denn dann jetzt? Und konnte auch selbst am Eröffnungsabend noch nicht glauben, dass ich jetzt ein eigenes Theater habe. Dass das jetzt mein Laden ist und die ganzen Leute, das war ausverkauftes Haus und die kommen jetzt alle, um das zu sehen, was ich geschrieben und inszeniert habe, war irgendwie unwirklich, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Und so ging das mit den anderen Projekten eben auch. Ne? Sogar bei Filmen, die wir quasi ohne Geld gedreht haben, also so die richtigen kleinen Independent-Filme, dann auch zu merken, hoppla, das geht ja sogar. Ne? Ich bin da völlig naiv rein. Ich habe gesagt, also komm, wir haben Kamera und wir haben Mikro und den Rest kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ne? So ist es dann auch gewesen. Ne? Dann habe ich einen Freund und der hat einen Schnittplatz und dann konnten wir da wirklich lange schneiden. Das war beim letzten Projekt zum Beispiel wahnsinnig wichtig, weil wir noch sehr viel dazu gebaut haben. Aber ich habe immer gemerkt, also okay, die Chance tut sich jetzt gerade auf, die nehme ich jetzt oder ich mache das jetzt einfach und dann sind all die Dinge daraus entstanden.
Ich höre so ein bisschen raus an, so die, an dieser einen oder anderen Stelle etwas, was ich, glaube ich, auch ab und zu in mir trage und was sehr viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nachempfinden können. Und das ist das ab und zu dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom in einem durchgeht, dass man, ich meine, du bist jetzt ausgewiesener Fachmann, ne? Und trotzdem ja. hat man manchmal das Gefühl, oh Gott, hoffentlich stellt nicht irgendjemand eine Nachfrage und merkt dann, dass ich gar nichts weiß oder gar nichts kann. Aber im Grunde ist man absoluter Experte und absoluter Fachmann. Und das ist irgendwie so ein Trick des Gehirns irgendwie. Ich kann es auch nicht genau erklären. Andreas, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, warum man das hat und vor was einem das schützen soll. Aber im Grunde ist es auch Quatsch halt einfach, ne?
Ja, ich glaube auch, dass das wirklich Quatsch ist, weil ich habe das, weil ich natürlich nicht die klassische Laufbahn habe. Ich bin Quereinsteiger, ich bin Schulabbrecher. Ich habe jetzt mal gesagt, ich sage das nicht vor dem ersten Filmpreis oder dem Oscar, aber ist egal. Ich habe die Schule abgebrochen und die Lehre abgebrochen und habe dann einfach Theater gemacht und hatte ständig einen irren Respekt vor allen anderen, die auch Theater machen. Ja, da habe ich gesagt, die wissen viel mehr, die haben studiert und die sind total gebildet und ich weiß ja gar nichts. Okay, ich weiß, wer Bertolt Brecht ist, aber das reicht ja nicht. Und so geht mir das aber immer. Also je weiter es hochging oder je, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen hochging, aber beim Film ja genau das Gleiche. Dann komme ich ans Set und es war zum ersten Mal, dass ich jetzt der Chef an einem Set bin. Ja? Und ich habe auch gedacht, hoffentlich erwischt mich jetzt keiner. Ich kann doch noch gar nichts. Und natürlich kann ich jetzt mittlerweile wahnsinnig viel, aber das war ja auch ein langer Weg. Ich glaube aber andererseits auch, dass wenn ich das studiert hätte, wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen, aber nicht wegen dem Wissen, was man im Studium vermittelt kriegt, sondern eher durch das Netzwerk, was in der Uni schon entsteht. Also gerade bei Film zum Beispiel, wenn du auf der Filmhochschule gehst und du gehst dann ab und du kennst genau die Leute aus deinem Jahrgang und du weißt schon, mit wem du arbeiten wirst. Ne? Und das macht es dann viel einfacher. Aber dass die dann mehr wissen, das glaube ich nicht. Also ich glaube sogar, ich habe größeres Grundwissen als viele andere Regisseure. Also mir kann kein Beleuchter erzählen, dass irgendwas nicht geht. Weil ich weiß, dass es geht, weil ich im Theater die Scheinwerfer aufgehängt habe. Und ne, also sowas meine ich. Es gibt natürlich immer ein paar technische Sachen, die neu dazukommen. Und deswegen lernt man auch immer weiter. Aber die Leute, die das dann besser wissen als ich, die dürfen es auch besser wissen, weil das sind ja auch die Fachleute. Also speziell für dieses Gebiet. Ich muss ja nicht auf jedem Gebiet alles wissen, aber zumindest so ein großes Spektrum haben über alle Gewerke, die da zusammenarbeiten, ist schon wichtig. Ja. Und das kommt mit der Zeit, das dauert. Erfahrung ist, glaube ich, die beste Ausbildung.
Andreas, wie viele großartige Künstlerinnen und Künstler erleben wir nie, sehen wir nie, bringen nie ihr Potenzial auf die Leinwand, egal was die Leinwand ist, weil dieses Hochstapler-Syndrom hindert?
Ich vermute mal sehr, sehr viele. Ne? Also ich bin ja immer wieder auf meinen Workshop- und Vortragstouren in großen deutschen Städten und sehe ja dann Straßenmusikanten, wo ich davor stehe und denke, das ist ja Wahnsinn, ne? Wie dieser Mensch singt oder Gitarre spielt oder irgendwelche pantomimische Performance da präsentiert. Und dann denke ich mir jedes Mal, Mensch, am liebsten würde ich den jetzt nehmen und würde ihn coachen, damit er eben den Mut hat, vielleicht sich irgendwo mal zu präsentieren, wo er wirklich dann am Ende auf der Bühne steht oder tatsächlich im Kino oder bei irgendeiner Show auftreten kann. Also ich vermute mal, es sind sehr, sehr viele Menschen, die sich dadurch selber klein halten, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie der Thomas das so sieht. Der hat ja noch mehr Kontakt dann mit denen, die es auch geschafft haben.
Ich glaube, also ich habe nie hinterfragt, ob ich mir das wirklich zutraue. Ich war dann in der Situation und dann habe ich die gemeistert. Und ich glaube, das ist, glaube ich, meine größte Stärke. Ich kann auch irre gut improvisieren, wenn irgendwas schief geht am Set. Das habe ich bei der ersten Produktion, die ich dann gemacht habe, also da habe ich nicht selber Regie geführt, aber ich war am Set und es ging eine Lampe kaputt und alle wurden total panisch, der Requisiteur, und da sind sie ausgeflogen, um genau diese Lampe wieder zu besorgen, weil das waren zwei, die gegenüber lagen an dem Spiegel. Und ich habe eine alte Wasserflasche, eine Volvic-Flasche genommen und habe die golden angespritzt und da sah die in der Unschärfe, das muss man ja auch überlegen, in der Unschärfe genauso aus wie die andere. Und habe sie hin und solche Sachen, ne, da bin ich sehr gut, glaube ich. Und genauso gehe ich mit Dingen um, die vor dem Dreh passieren, also ne, auf dem Weg dahin. Also die Dinge so nutzen, wie sie gerade passieren. Ne. Ich glaube, ja. Das ist eine Stärke. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil von Thomas im Vergleich zu denen, die eben nicht den Mut haben, sich irgendwo auf einer Bühne dann tatsächlich zu präsentieren oder sich irgendwo bei einem Film oder im Theater zu bewerben, dass du, glaube ich, von Haus aus mit einem gesunden Selbstbewusstsein dann doch ausgestattet warst. Mhm. Ne? Und ich habe ja dein Elternhaus auch damals kennenlernen dürfen und das war ja, für mich war das ja ein Traum, so aufzuwachsen, weil bei mir war es leider anders. Ja, und ich glaube, dass deine Eltern da, ich weiß nicht, war es eine antiautoritäre Erziehung oder wie würdest du es bezeichnen, was sie dir mitgegeben haben oder damals gegönnt haben?
Ja, im Nachhinein. Also sie sind ja jetzt beide tot und ich habe sie auch sehr lieb immer noch und ich danke ihnen auch. Aber es war antiautoritär bis fast ein bisschen egoistisch. Die waren sehr jung, die haben Party gemacht Und manchmal habe ich mir später irgendwie gewünscht, wenn sie ein bisschen strenger gewesen wären, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann könnte ich heute Klavier spielen. So staune ich jetzt über meine jüngste Tochter, die spielt. Ne? Und da bleiben wir aber auch ein bisschen dran. Ne? Nicht zu viel Druck, aber jeden Tag 5 Minuten Höhe vom Frühstück ist völlig okay. Ne? Mhm. Es gibt manchmal Gemaule, aber ich glaube, am Schluss, am Ende, wenn sie es dann kann, so richtig, wird sie schon dankbar sein. Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe das manchmal das Gefühl, ein bisschen mehr Druck hätte mir ganz gut getan.
Ne? Ja, aber wobei jetzt im Bezug...
Wobei ich natürlich nicht weiß, wo ich dann gelandet wäre. Das hätte ja auch sein können, ich wäre Mathematiker geworden. Dass da Potenziale in mir schlummern, die ich nie entdeckt habe, weil Mathematik immer so außen vor war.
Ja, aber in meinen Augen war jetzt so die Erziehungsmethode deiner Eltern doch sehr, sehr förderlich für deinen Weg auch. Weil du eben einfach vielleicht damals auch schon ein bisschen auf dich alleine gestellt warst. Und eben keiner rumgepfuscht hat bei Mathe oder Latein oder so, sondern dass du einfach von Jugend an oder klein auf immer deinen Weg finden musstest. Und das ist sicherlich in meinen Augen ein Riesenschatz, den du jetzt auch heute noch nutzt, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe neulich ich gehe noch in Coaching-Seminare, Drehbuch-Coaching und so, weil ich natürlich besser werden will, ist ja klar. Mhm. Und man lernt immer wieder was dazu. Und da habe ich im Zusammenhang mit einem Drehbuch, was ich aktuell schreibe, irgendwie erzählt, privat, wie das damals war in der Schweiz, wo ich irgendwie ein Dreivierteljahr alleine in der Schweiz war, an diesem Theater, da Stücke geschrieben habe und saß im Café Flamingo, die Hand am Kinn und war dann irgendwie Schriftsteller und habe da meine Stücke geschrieben. Völlig irrwitzig eigentlich, weil ich auch ein halbes Jahr nicht zur Schule gegangen bin dort und in einer Kommune gelebt habe. Das hieß damals nicht WG, das war eine Kommune. Und dann hat sie gemeint, das ist so etwas, das sollte unbedingt mit einfließen in das neue Buch, weil das eben außergewöhnlich ist. Es ist eben nicht so, dass du... mit so einem Tipp kannst du ja keinem kommen. Wer kann so leben? Ne? Mhm. Wer möchte so leben? Ne? Oder, von daher ist es jetzt nicht unbedingt ein gutes Beispiel, an das man sich halten könnte, aber ich habe die Situationen so genutzt, wie sie war. Das bleibt dann immer noch übrig von dem Ganzen.
Thomas, ich würde gern mit dir nochmal diesen Aspekt beleuchten, da mal Überschrift Herz gegen Kommerz. So würde ich das mal, so würde ich das mal definieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, man steckt unfassbare Liebe, Hingabe, Kreativität ohne Ende in ein Drehbuch. Arbeitszeit, Energie in die Umsetzung, in die Produktion, in die Regie und wirklich Liebe zum Detail. Mhm. Und dann gibt es ja irgendein Ergebnis. Ich sage jetzt mal platt Fernseh-Einschaltquoten. Ne? Und dann guckt man sich die an und sieht irgendwie auf Platz 1, weiß ich nicht, Big Brother oder irgendwie ein Reality-Quatsch, wo sich halt irgendwie 5 Leute halb ausziehen, 0 Kreativität haben und man guckt sich das an und denkt, das kann nicht sein. So, also was ist das? Wie schafft man es, also das ist so zweigeteilt, wie schafft man es da irgendwie nicht in die Tischplatte zu beißen und zu sagen, gibt's doch gar nicht, ne? Wo ist der Sinn für das Schöne hin? Und das Zweite ist, ist das manchmal verlockend zu sagen, wisst ihr was, ich mache einfach was Dünnes, ich spare 80% Budget, es ist dann halt nicht mehr so schön, aber es wird einfach kommerziell erfolgreicher?
Also 80% Budget sparen, das kann ich mit Herz. Das kannst du nicht unbedingt, wenn du straight Commerz machst. Und das andere, ja, manchmal, es gibt natürlich Zeiten, wo du dir denkst, wow, da mache ich halt aber wenn ich irgendeinen Scheiß machen würde oder irgendwas, fürs Fernsehen habe ich noch nie gearbeitet, also nicht im Auftrag. Wir haben dann immer nachträglich verkauft. Fürs Fernsehen arbeiten ist natürlich so eine Sache, da hast du viele Chefs über dir, das bin ich nicht gewohnt. Und die reden natürlich alle mit rein. Und meine Maxime war nie der Kommerz. Natürlich will ich, dass viele Leute das sehen. Deswegen sind meine Drehbücher eigentlich eher so, die sitzen ein bisschen zwischen den Stühlen, denn die sind auf der einen Seite kommerziell ansprechend, aber ein bisschen zu ansprechend für das totale Arthouse und nicht kommerziell genug für den Mainstream. Das macht es ein bisschen schwierig bei meinen Projekten. Und was mich sehr, sehr glücklich macht, ist, dass zumindest auf den Festivals ich erkenne, und dass es da wertgeschätzt wird und dass wir da Preise holen, wie verrückt, und vor allem im Ausland komischerweise, also in Deutschland gar nicht so. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber deine Frage war Herz statt Kommerz, würde ich schon unterschreiben, obwohl ich natürlich Geld verdienen möchte mit meiner Arbeit, aber ich kann nicht den Kommerz an oberste Stelle setzen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das könnte ich noch nicht einmal richtig. Denn solche Drehbücher zu schreiben, die so straight kommerziell sind, das muss man ja auch können. Die KI kann das ganz gut. Das habe ich schon mal getestet. Aber die Dialoge sind relativ flach. Also da darf man nicht zu viel erwarten. Also für Vorabendserien reicht es. Aber wenn du wirklich was bewegen willst, auch im Zuschauer, wenn der ein bisschen anders aus dem Kino rauskommen soll, als er reingegangen ist, dann muss man schon noch selber ran.
Andreas, aus deiner Sicht Kreativität und Druck, ist das etwas, was man in Einklang bringen kann? Weil ich meine, hier ist es ja irgendwo so, ne? Irgendwie muss ja trotzdem auch Erfolg entstehen und da kommt auch dann irgendwann logischerweise ein bisschen Druck. Ein paar Leute werden Druck machen, sagen, A, ich will bezahlt werden, B, ich will, dass Folgendes erreicht wird und so weiter. Dann kommt vielleicht sogar im schlimmsten Fall noch Zeitdruck dazu. Andreas, aus deiner Sicht, Kreativität, Potenzial, ist das mit Druck vereinbar?
Spontane Antwort, nein, aber hinterhergeschossen. Ja, ich habe das vorhin ja schon angedeutet. Ich glaube, Kreativität braucht Freiheit. Ja. Kreativität braucht keinen Druck. Aber das Aber, was ich hinterhergeschoben habe, das kommt von mir selber. Weil wenn ich manchmal in der Vorbereitung vor dem Vortrag bin und die Deadline oder der Vortrag rückt näher, dann habe ich manchmal eben auch Druck und bin überrascht, welch großartige Ideen dann für meine nächste Keynote mir plötzlich doch noch einfallen. Weil ich weiß, am nächsten Tag stehst du da irgendwo auf der Bühne und musst was Schlaues von dir geben. Also es ist zweischneidig, aber generell würde ich sagen, aber da ist Thomas ja auch der bessere Fachmann, ich würde sagen, Kreativität braucht Freiheit. Und keinen Druck von vornherein. Oder wie siehst du das, Thomas?
Ja, Freiheit natürlich, aber den Druck, den du meinst, den finde ich sehr hilfreich. Also Deadlines zu haben, Premierentermine zu setzen und zu sagen, jetzt muss es aber dann fertig sein, ist irre hilfreich. Beim Theater hätte ich manchmal mir 2 Wochen länger Zeit nehmen sollen. Manchmal war die Farbe noch nicht ganz trocken und der Vorhang ging aus. Aber grundsätzlich ist der Zeitdruck der einzige Druck, den ich wirklich akzeptieren würde und der dich auch zu großen Leistungen dann bringt. Mhm. Weil was dann unter dem Zeitdruck so entstanden ist, ist dann oft, hat vielleicht die kleinen Ecke oder Kante, die nicht so ganz rund ist, aber insgesamt ist das überzeugendere Ding gewesen. Weil es gibt viele Leute, die dann, also gerade beim Film kannst du das ja locker machen, dass du sagst, ich gehe nochmal in Schneideraum. Das muss man nochmal ändern und das muss man, die Musik muss da anders. Ne? Und die dann wirklich in der Postproduktion ewig rummachen und es wird aber nicht wirklich besser. Das sind so minimale Sachen, die außer dem Regisseur und seinen Freunden keiner merkt. Mhm. Aber der Zeitdruck ist schon wichtig.
Ich hab früher in der Schüler-AG auch im Theater gespielt. Ne? Und wir haben damals das Kaffeehaus gespielt, weiß ich noch. Und da hatten wir irgendwie mal einen Witzbold in der Gruppe und der musste irgendwie in diesem Kaffeehaus irgendwie so ein paar Schnäpse trinken. Also das gehörte irgendwie zu diesem Stück. Und was sich dann einer als Spaß erlaubt hat, der hat dem echten Schnaps reingemacht. Während der Aufführung. Und er musste sich dann irgendwie so 10 Dinger reinschrauben und dementsprechend hat er auch gespielt. Was ist denn so das Spektakulärste, was dir passiert ist am Theater? Kannst du mit Sicherheit toppen. Was würdest du sagen, ist so die Story, die du auch in 30 Jahren noch erzählen wirst?
Also toppen kann ich das nicht, glaube ich, oder? Also wir hatten als dernieren Streich, also der Streich der letzten Vorführung, da haben mal Schauspielkollegen, das waren Kinder sogar, dem Hauptdarsteller statt Marmelade auf das Brot, was er essen sollte, Senf geschmiert. Okay, das hat er glatt weggebügelt. Dann ist uns mal ein Haus umgefallen während der Vorstellung. Und das wurde Gott sei Dank vom Bühnenportal aufgefangen, weil es dich ganz rausfallen konnte. Ne? Das war höher als das, die Sicht auf die Bühne. Das war spektakulär für die Zuschauer. Definitiv. Also wenn da plötzlich so ein Haus auf dich zukommt, die ersten drei Reihen, die waren alle so. Ne? Da hat jemand vergessen, den Bühnenbohrer unten hinzumachen und das zu fixieren. Dann ist es einfach umgekippt und dahinter stand ein Schauspieler auf einer Leiter, der aus dem Fenster im ersten Stock reden musste. Ne?
Oh.
Der stand dann da. Das war ziemlich spektakulär, ja, glaube ich. Okay, das könnte vielleicht die Schnäpse toppen.
Ich weiß, was bei mir so richtig hängen geblieben ist, und das fand ich so einen schönen Satz gerade eben, so, die Kulisse war noch leicht feucht und der Vorhang ging auf. Also das ist, ne, ich komme ja so ein bisschen aus der, sagen wir mal, Unternehmerschiene, und da heißt es, wenn man sich für seine erste Version nicht schämt, ist man zu spät live gegangen. Ne? Also so, auch gibt noch diesen zweiten Spruch, ne, man ist immer der Clown der Zukunft, ne? Also man blickt zurück und sagt, oh, um Gottes Willen, was habe ich denn, wie konnte ich denn das damals anziehen, wie konnte ich das damals so machen? Ne? Also so dieses, ich glaube, das sagen viele, die nachher dann aber auch, ich glaube, es ist eine Fähigkeit zu sagen, es ist noch feucht, aber wir sagen jetzt nicht den Leuten, kommt bitte morgen wieder, ne, sondern Ausverkauf, Vorhang auf, let's go, Bühne frei. Ne? Andreas, dieses, ich meine, das spielt auch da alles rein, dieses Imposter-Syndrom zu überwinden, ne? Zu sagen, komm, ich gehe jetzt mal raus, ich lege jetzt mal mein Potenzial wirklich frei. Diesen Anschubser, den der Thomas ja hat, den er irgendwie in sich trägt. Wir konnten das noch nicht richtig aufbohren. Wo kommt das her? Kommt das aus dem Elternhaus? Ist das DNA? Was ist es? Ne? Was würdest du sagen, so aus den Leuten, wo du das rausholst? Ist das immer ein externer Anschubser oder wie entsteht das?
Ja gut, also ich habe ja öfters mal eher mit den Blockaden zu tun, dass manche sich nichts trauen und wir daran hier im Coaching arbeiten. Ne? Und da ist mein Tipp tatsächlich, um das Bild zu nehmen von Thomas, mach's einfach, auch wenn die Farbe noch nicht trocken ist, weil viele Menschen blockieren sich durch diesen Perfektionsdrang. Ja, die müssen das bis zum Exzess perfektionieren, um dann zu sagen, also wenn es soweit ist, dann marschiere ich los. Und du hast ja selber auch gerade angedeutet, Nils, ich denke, Unternehmertum ist immer ein bisschen Improvisation und auch der Mut, mal einfach loszulegen, auch wenn die Farbe eben noch nicht trocken ist. Ne? Weil dieser perfekte Start, das gilt wahrscheinlich für den Regisseur genauso wie für den Filmemacher, wie für den Unternehmer. Den gibt es in meinen Augen nie. Den werden wir nie erreichen. Ja, also mein Tipp ist hier wirklich, leg einfach los, wenn du etwas hast, wo dein Herz dich hinträgt. Ne, das ist ja ein Spruch, den ihr, liebe Hörer, von mir kennt. Ich sage immer, mach das, wo dein Herz dich hinträgt, und dann fang einfach auch mal an. Und warte nicht bis auf den perfekten Zeitpunkt oder den perfekten Moment oder bis alles tippitoppi ist. Ja, nobody is perfect ist da mein Spruch, der da sicherlich auch passt. Und auch no situation is perfect, könnte man es noch erweitern. Wie siehst du das, Thomas? Oder?
Ja, mir ist gerade eingefallen, mein Vater haben sie mal richtig erwischt. Der ist nämlich auch, das ist diese Leidenschaft, der ist Bühnenbildner, also eigentlich hat er die Entwürfe gemacht, aber war auch ein wirklich brillanter Maler, Bühnenmaler, und hat am Premierenabend aus der Seitengasse gesehen, da oben fehlt ein Ornament, das ist nicht ordentlich gemalt. Und hat gesagt, okay, das schaffe ich. 10 Minuten hat den Eimer geholt, eine Leiter geholt und hat das da hingemalt. Der Inspizient hat das nicht mitgekriegt, der Vorhang ging auf und mein Vater musste schnell die Leiter runter und von der Bühne rennen. Also so viel zu der Leidenschaft für die Perfektion auf der einen Seite, aber dass es nie wirklich perfekt sein kann, ist das andere. Ne? Also denn auch wenn ich jetzt Filme angucke, die ich früher gemacht habe, würde ich jetzt natürlich viele Sachen ein bisschen anders machen. Aber in dem Moment war es immer das Beste, was man gerade machen konnte. Ne? Entweder war man im Kopf noch nicht so weit oder finanziell waren irgendwelche Schranken und die Zeit hat nicht gereicht. Aber für den Moment ist es immer wichtig zu sagen, okay, jetzt lasse ich los, jetzt ist es fertig, jetzt darf das Baby laufen lassen. Ja.
Mhm. Thomas, wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen,
ja,
und sagen, oh, wisst ihr noch damals, April, Mai 26, als wir gesprochen haben, was werden wir sagen? Was ist in diesen 10 Jahren passiert?
Noch 2, 3 richtig schöne Filme, würde ich mal sagen. 3, 4. Ja? Also, und man braucht immer sehr lang für einen Film. Und auf jeden bin ich ein bisschen mehr stolz als auf den letzten. Das ist klar. Ne? Also, aber ich würde nie zum Beispiel, ich kenne Kollegen, die sagen, ihre alten Sachen aus der Anfangszeit mögen sie nicht mehr, stehen sie nicht mehr dazu, finden sie doof. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Also es gibt einen Kollegen, ich weiß, dass der ist früher in Saturn oder in irgendwelche Läden und hat seine aktuellen CDs nach hinten gestellt, damit die keiner kauft, weil er die mittlerweile scheiße fand. Das ist so. Man soll schon auch auf die Sachen, die man geschaffen hat, darf man ruhig auch stolz sein, auch wenn sie nicht perfekt waren. Das ist schon völlig in Ordnung. Ne? Weil das ist ja eine Entwicklung. Du fängst ja hier irgendwo an und gehst dann irgendwo hin. Und wenn du die untersten Stufen rausziehst, dann hat die ganze Treppe keinen guten Halt mehr. Ne? Also ich würde sagen, in 10 Jahren, ja, mindestens 3 Filme und ein richtig schönes, großes Festival. Also das wird auch jetzt nicht unbedingt ein Kinderfilmfestival sein, sondern da gehen wir mal nach Cannes oder nach San Sebastian, Venedig, so die Richtung.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr das nicht verpasst, wenn wir uns im April 2036 darüber unterhalten, live vom Heinemann-Festival aus Cannes, dann müsst ihr jetzt diesen Podcast im Idealfall abonnieren. Erzählt's weiter. Wir freuen uns natürlich über jeden, der hier die Potenzialwerkstatt weiterempfiehlt und wie gesagt, folgt und liked uns. Da freuen wir uns sehr drüber. Sehr illustre Runde. Ich freue mich sehr darauf, in 10 Jahren hier das Recap zu machen. Das Revival Teil 2, ne, die Fortsetzung, soll ja nie so gut sein in Filmbereichen, aber wir kriegen das mit Sicherheit hin. Ich läute die letzte Runde ein, sage von meiner Seite aus schon mal Danke und übergebe an den lieben Andreas.
Tja, ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen, nicht erst in 10 Jahren, sondern vielleicht mal bei meinem nächsten Trip in München oder wenn du wieder mal hier in Fränkische in deine Heimat kommst, bei einem schönen Wein, Bier oder Kaffee oder was auch immer oder Essen bei uns, aber natürlich gerne auch in der Podcast-Folge. Was ich aber jetzt noch gerne vielleicht so ein bisschen rauskitzeln würde, weil darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, so ein paar Filmtitel, die du meinen oder unseren Hörern so nochmal ans Herz legen würdest von deiner Stelle so zum Abschluss.
Also grundsätzlich muss ich mal sagen, ich werde oft gefragt, ne, gerade auf Festivals so ein was ist dein Lieblingsfilm? Also ich habe keinen einen Lieblingsfilm. Und grundsätzlich habe ich in jedem Film, den ich gut finde, ist mindestens eine Szene, die ich genial finde. Aber es gibt einen Film, in dem sind wahnsinnig viele wahnsinnig gute Szenen. Und der ist schon älter, über 20 Jahre. Der heißt Magnolia von P.T. Anderson und der ist grandios gut. Da ist sogar Tom Cruise Spitzenklasse in dem Film. Also den würde ich immer empfehlen. Der ist einfach, ich mag den wahnsinnig gern, weil er unheimlich viel Tiefe hat und sehr unterhaltend ist und sehr abgedreht auch. Auf eine wirklich gute Art und Weise. Also Magnolia, P.T. Anderson wären beiden, ja.
Ein Tipp, ja. Ich wollte aber ein bisschen dir den Ball zuwerfen, dass du noch mal ein bisschen für deine Filme Werbung
machst. Ach so.
Ja. Welche?
Der nächste. Ja. Der nächste wird auf jeden Fall wahnsinnig gut. Wie immer.
Wie immer. Ja. Gut. Und ansonsten kann ich jetzt einfach mal sagen, deine Kinderfilme sind alle sehenswert und downloadenswert. Wir werden sie sicherlich verlinken dann in den Shownotes hier vom Podcast. Okay. Ja, aber nochmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, dann übergebe ich dir jetzt das Schlusswort für die heutige Podcast-Folge in der Potenzialwerkstatt, lieber Thomas.
Okay, vielen Dank, lieber Andreas und lieber Nils. Hat viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Und tschüss an alle, die uns zugehört haben. Bis dann.
Wunderbar, macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao. Macht's gut, ciao.